Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Amen. Hört Gottes heiliges Wort. Es steht geschrieben im Johannesevangelium im 11. Kapitel, die Verse 46 bis 53. Einige gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hat. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war, weissagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tag an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Und wir beten. Gott, Heiliger Geist, bitte öffne uns Ohren und Herz für die frohe Botschaft deines Wortes und stärke so unseren Glauben an unseren Heiland. Amen. Liebe Gemeinde, einer für alle, alle für einen, das ist ein berühmtes Motto der drei Musketiere. Zumindest die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, ans Buch, an die Filme. Ich weiß gar nicht, ob die Jüngeren das überhaupt noch kennen. Das sind die drei Musketiere, das sind die mit den lustigen Hüten, mit den Mänteln, mit den Degen, die füreinander einstehen. Einer für alle, alle für einen. Jeder kann sich auf den anderen verlassen und würde sich auch opfern für die anderen. Solchen Heldenmut, den gibt's im täglichen Leben eher selten. Da ziehen es die meisten vor, erstmal die eigene Haut zu retten, die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Manchmal muss aber dann doch einer für alle geopfert werden. Denken wir an Skandale in der Partei oder in der Firma, sagen wir mal, zum Beispiel, nur mal ausgedacht, ein Abgasskandal oder irgendwas. Da wird dann gesucht, okay, wen können wir als Sündenbock vors Loch schieben, damit die anderen, die vielleicht genauso schuld mit sind, nochmal davonkommen. Und manchmal stellt sich aber wirklich die schwere Frage, sollen sich wenige opfern, damit vielen das Leben gerettet wird? Denkt mal an die Atomkatastrophen in Tschernobyl und in Fukushima in Japan. Da haben jeweils Mitarbeiter der Atomkraftwerke dafür gesorgt, dass Schlimmeres verhindert wird unter Einsatz ihres Lebens. Wenige für viele. Ob sie wussten, wie gefährlich der Einsatz ist, ob sie vielleicht gezwungen wurden, ob sie vielleicht Geld oder anderes versprochen bekommen haben, das wissen wir nicht. Aber solche Entscheidungen sind äußerst schwierig. Wer stellt sich freiwillig solch einer Aufgabe? Oder wer möchte in die Lage kommen, das entscheiden zu müssen, jemanden in den sicheren Tod zu schicken? Und wir können dankbar sein, wenn wir solche Entscheidungen niemals treffen müssen. In unserem Bibeltext, da geht es genau um die Frage, auch da wird festgestellt oder festgelegt, einer für alle. Einer muss sterben, damit viele leben. Und dieser Plan ist gleich von mehreren gefasst worden, die aber unterschiedliche Ziele haben, nämlich genau zwei. Einer für alle. Kaiphas hat das so beschlossen und denkt dabei an sich und an sein Volk. Kaiphas war hoher Priester, also der geistliche Führer der Juden. Er schlägt vor, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Kaiphas wusste auch, wer geopfert werden soll, nämlich Jesus Christus. Weil Ereignisse stattgefunden haben in und um Jerusalem, die Handeln notwendig gemacht haben, aus seiner Sicht. Einige, haben wir gehört, einige gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Naja, was hat denn Jesus getan? Wenn man es nachliest, vorher berichtet Johannes davon, wie Jesus den Lazarus, der schon 4 Tage lang tot war, vom Tod wieder auferweckt hat. Und das hat sich rumgesprochen. Nicht nur in Bethanien, sondern auch in der Hauptstadt, in Jerusalem, das war das Stadtgespräch. Dieser Jesus von Nazareth, der hat einen Toten zum Leben auferweckt. Und der Zeitpunkt kam für den Hohen Rat relativ ungünstig, denn das Passafest stand an und bis heute ist es so, dass zum Passafest in Jerusalem Zehntausende von Pilgern aus dem In- und Ausland anreisen. Die Stadt war proppevoll und damals war es auch so, dass die Messias-Erwartung, also die Hoffnung, jetzt bald wird doch Gott wohl den König der Juden schicken, der uns befreit, der Frieden schenkt, der sein Reich aufrichtet. Jetzt bald würde er doch kommen. Und nicht wenige haben gedacht, na, dieser Jesus, der predigt so wie kein anderer predigt und der vollbringt Wunder, die kein anderer vollbringen kann. Vielleicht ist er's. So dachten viele. Und mit der Schar der Bewunderer, da wuchs auch die Schar der Feinde. Die hohen Priester und die Pharisäer versammelten den Hohen Rat, heißt es. Der Hohe Rat und die Pharisäer, die sind eigentlich zwei verschiedene Gruppen. Der Hohe Rat, das sind 70 Männer gewesen, die die geistliche Aufsicht über die Juden hatten. Die Römer, die Besatzer, die ließen diesem Rat noch etwas Macht, vor allem in Religionsfragen. Und der Anführer war der Hohe Priester. Die Pharisäer waren die Partei im Volk der Juden, die als die besonders frommen, besonders anständigen, besonders eifrigen galten. Und das ist nicht abwertend gemeint, sondern es waren wirklich zutiefst fromme, ehrbare Menschen, die alles getan haben, um Gottes Willen zu achten, für andere da zu sein. Einige Glieder im Hohen Rat, die waren Pharisäer, aber nicht alle. In einem waren sie sich aber einig, die Pharisäer und der Hohe Rat, nämlich in ihrer Abneigung gegen Jesus. Sie sahen auf Jesus, seine Wunder voller Neid, und wussten, wenn das so weitergeht, dann verlieren wir unsere geistliche Führerschaft im Volk. Lassen wir ihn so, heißt es, dann werden sie alle an ihn glauben. Aber vor allem hatten sie Angst. Sie hatten Angst nicht vor Jesus, sondern vor den Römern. Nur durch des Kaisers Gnaden durfte der Hohe Rat noch was entscheiden in Israel, unter der Auflage, dass sie gefälligst für Ruhe zu sorgen hatten im Volk und dass sie sich ja freundlich Rom gegenüber zeigen. Und wenn jetzt dieser Jesus von Nazareth vielleicht sogar zum König ausgerufen wird von der begeisterten Menge, wenn immer mehr Leute ihm nachrennen, na, dann werden die Römer hart durchgreifen. Und dann, das wäre nicht das erste Mal, dann kann es sein, dass sie das Volk der Juden in die Verbannung schicken. Dass sie Land und Leute verlieren. Also, es muss irgendwas passieren. Kaiphas, der hohe Priester, der meldet sich zu Wort. Wir haben es gehört, ihr wisst nichts, sagt er. Ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Da merkt man dran, andere im Hohen Rat, die haben anscheinend noch überlegt oder waren sich noch nicht so ganz sicher, ist denn was dran? Vielleicht ist dieser Jesus wirklich der Messias. Aber Kaiphas sagt, haben wir jetzt keine Zeit dafür, jetzt muss gehandelt werden und seine Entscheidung steht fest, sein Rat. Es gibt nur den einen Weg, um diesen zerbrechlichen Frieden mit den Römern behalten zu können. Jesus muss weg, er muss sterben. Nicht unbedingt zuerst, weil er ein falscher Lehrer ist aus Sicht des Hohen Rats, sondern weil ein Aufruhr droht. Also einer statt aller, einer für alle. Kaiphas denkt dabei an sich und an sein Volk. Aber Johannes sagt uns, eigentlich steckt da ein ganz anderer dahinter, nämlich Gott. Der das, was Kaiphas da sagt, nicht einfach überhört, sondern sogar mitgewollt hat und der seine eigenen Pläne damit verfolgt. Einer soll sterben, damit viele leben, einer für alle. Gott denkt dabei an dich und an alle Menschen. Wir haben es gehört, Kaiphas wird mehr oder weniger versehentlich zum Propheten, weil er hoher Priester war, obwohl er manches gegen Gottes Willen gesagt und gemacht hat, wird er hier sozusagen zum Werkzeug für den Heiligen Geist. Deswegen schreibt Johannes, das sagte Kaiphas nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war, weissagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk. Das war also Gottes Plan. Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Da sehen wir es wieder, selbst wenn der Mensch Böses ersinnt und ausführt, Gott kommt doch zum Ziel. Er nutzt sogar die Bosheit des Plans des Kaiphas für seine Zwecke. Ganz ähnlich ist es ja bei Josef, in der Josefs Geschichte im ersten Buch Mose. Die Brüder verkaufen ihren kleinen Bruder nach Ägypten, denken, sie sind ihn los, und Gott nutzt auch ihre Bosheit dazu, um was Gutes draus zu machen, nämlich, dass Josef dann in Ägypten als einer der mächtigsten Männer helfen kann, dass seine Brüder, ihre Familien, das ganze Volk Israel bewahrt bleibt in der Hungersnot. Einer für alle. Und bei Jesus geht es um noch viel mehr. Es geht um nicht weniger als die Rettung aller Menschen. Gott will sein auserwähltes Volk, das Volk Israel, retten bis heute. Aber eben nicht nur das Volk Israel, sondern alle Kinder Gottes, wo auch immer sie hin verstreut sind, in welchem Land, aus welchem Land sie kommen. Helfen, wenn Gott sagt, ich will dir helfen, ich will euch helfen, dann geht's nicht zuerst darum, dass er jemanden schickt, der uns Gesundheit und Wohlstand und Frieden verschafft. Das tut Gott sehr wohl. Gerade wir als Deutsche sollten das nicht vergessen. Und was wir in der vierten Bitte vom Vater unser bitten, unser tägliches Brot gib uns heute, wie herrlich, dass Gott jeden Tag erhört. Und wir merken meistens erst, wie viel Gutes, irdisches Gutes er uns tut, wenn er mal seine Segnungen zurücknimmt. Aber es geht hier um viel mehr, weil Gott sagt, er will helfen. Es geht darum, ob ein Mensch in Ewigkeit schreckliche Qualen leidet oder in ewiger Freude Gottes Reich erleben darf. Jesus sagt, ja, ich mache das. Einer für alle. Und bei ihm verhält sich es nicht so wie bei den drei Musketieren, die sich ja gut leiten konnten. Ja, die sind ausgedachten Figuren. Die sind dicke Tinte, die sind Freunde. Bei Jesus ist es ja anders. Jesus will sich opfern für seine Gegner, für die Feinde, für Menschen, die von Natur aus so eingestellt sind wie wir, nämlich, dass wir Gott nicht lieben, von uns aus, nicht verehren. Jesus will sich opfern für die, die immer wieder seinen Willen brechen und lieber ihre eigene Herrin, ihr eigener Herr sein wollen. Und das sollen wir niemals als selbstverständlich hinnehmen. Viel gerechter, viel logischer wäre es, wenn Gott, der Vater, gesagt hätte, warum soll ich irgendwas oder irgendwen hier hergeben, dafür opfern? Für Menschen, die meinen Willen mit Füßen treten, die mich vergessen, vielleicht sogar frech über mich lachen. Die können doch schön mal ihren selbstgewählten Weg bis zum bitteren Ende, nämlich bis zur Verdammnis in der Hölle, weitergehen. Das wäre gerecht, das wäre das Normale. Aber Gott will das eben nicht, sondern Gott, der Vater, entscheidet einer für alle. Einer soll sterben, damit die anderen leben können. Und Gott entscheidet eben auch, wer dieser eine sein soll, dieser eine, der die Rettung bringt, aber in dem Wissen, das bedeutet für mich den sicheren Tod. Der eine, der alles auf sich nimmt, was wir Menschen falsch gemacht haben und sich dafür Gottes gerechten Zorn aussetzt. Dieser eine ist der Einzige, der es machen konnte. Gott selbst, wahrer Mensch und wahrer Gott. Für uns in Bethlehem geboren. Der Sohn, der sagt, wie wir es im Lied, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, singen, ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir es tragen. Und weiter heißt es dann in der Liedstrophe, o Wunderlieb, o Liebesmacht, du kannst, was nie ein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn abzwingen. Was für eine Liebe zu uns. Jesus ist nicht deswegen gestorben, weil Judas ihn verraten hat. Oder Pilatus ihn verurteilt hat. Oder Kaiphas den Beschluss gefasst hat. Sondern, und auch nicht deswegen, weil Gott der Vater so ein grausamer Herrscher ist, der gern seine Kinder leiden sieht. Ganz im Gegenteil. Gott, der Vater, ist dein liebender Vater, dem das Herz zerbrochen ist. Im Blick auf dich und auf mich. Der gesagt hat, lieber opfer ich alles, was ich habe, mein Ein und Alles, meinen einzigen Sohn. Und das bedeutet, dass du gerettet sein kannst. Dass du selig werden kannst. Was für eine Liebe. Gott, der Vater, hat es so gewollt. Einer für alle. Und das Wichtige ist ja, Jesus hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Er sollte nicht nur, sondern er Er sollte nicht nur sein, sondern er ist es. Er ist der, der für uns gestorben ist, damit wir leben dürfen. Er ist der eine, der all deine und meine Fehler und Sünden auf sich genommen hat. Er ist der eine, der den ewigen Tod, nämlich die Qual der von Gott der Gottverlassenheit, an deiner Stelle erlitten hat, damit du in Ewigkeit Frieden hast mit deinem himmlischen Vater. Er ist der eine, der sich dem Teufel und seinem Herr entgegengestellt hat, damit der uns eben nicht mehr verklagen kann vor Gott. Er ist der eine, der dem Tod die Macht genommen hat, indem er auferstanden ist, damit auch du und ich, damit wir auch diese Hoffnung haben dürfen und wissen, wie es weitergeht und dass wir mal selig werden können. Das ist alles für uns geschehen aus Liebe. Es ist vollbracht. Einer für alle. Einer für dich. Gerade im Heiligen Abendmahl wird uns das immer wieder ganz persönlich zugesagt. Das ist für dich passiert. Ja, Jesus ist für die Sünden aller Menschen gestorben. Aber eben auch für deine. Das ist sein Leib für dich gegeben. Sein Blut für dich vergossen zur Vergebung deiner Sünden. Geh hin im Frieden. Und weil sich Jesus für uns geopfert hat, verdient er unsere Verehrung, unseren Dank. So wie wir es am Anfang gehört haben, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das ist aus dem Buch der Offenbarung. Ja, Christus hat sich's verdient. Und so wird aus dem Einer für alle auch das Alle für einen. Alle Christen für diesen einen Retter und Erlöser. Er verdient es, dass wir auf seinen Wegen gehen, so wie wir sie am Vaterunser bitten. Dein Wille geschehen. Auch wenn unser Sturkopf manchmal sagt, nee, ich will aber meine eigenen Wege gehen. Unser Erlöser hat es verdient, dass wir seine Worte hören und achten. Nicht zuerst das, was wir uns selbst oder andere uns einreden wollen. Und er hat es verdient, dass wir in seiner Liebe leben. Und anderen dann eben auch mit offenen Armen, mit Vergebungsbereitschaft begegnen, wie er uns. Das heißt ja dann auch nicht nur denen, die wir lieben, die wir gern haben, sondern auch den Gegnern, denen, die sagen, du bist mir völlig egal, denen, die an uns schuldig wurden, selbst den Feinden. Wie wichtig ist das in der Gesellschaft, in der so schnell übereinander hergefallen wird, wo man sich einander schlecht macht, Fehler genüsslich ausgeschlachtet werden, am einfachsten anonym, im Internet, per Smartphone. Bei denen, die zu Christus gehören, da soll das anders sein. Daran soll man uns erkennen. Die Musketiere, die erkannte man oder erkennt man an den lustigen Hüten, den Mänteln, den Degen. Uns Christen soll man an der Liebe untereinander und zum Mitmenschen erkennen. Denn diese Liebe, diese Nächsten- und Feindesliebe, die spiegelt ja die Liebe wider, die Gott uns zuerst bewiesen hat. Und darum, einer für alle, alle für einen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.